Wieso wagt man sich auf hohe See? Warum packt einen Menschen die Lust auf eigene Faust, Ozeane zu überqueren, obwohl man weiß, dass man möglicherweise nicht zurückkommt? In Steuerfrau, dem Podcast, gehen wir der Frage nach, warum man sich in so ein Abenteuer stürzt. Willkommen zur 17. Folge von Steuerfrau, dem Podcast über das Segeln, die Abenteuer auf hoher See, die Lust am Reisen und die kleinen und großen Geschichten von den schönsten Plätzen dieser Welt. Mein Name ist Peter und ich bin im Hauptberuf Journalist. Keine Sorge, ihr müsst nicht mir die ganze Zeit zuhören, vom Segeln verstehe ich nämlich gar nichts, aber zum Glück ist eine echte Fachfrau hier bei uns und sie berichtet uns gerne von ihren Abenteuern. Hier ist sie, die Delfinflüsterin aus der Tiefsee. Hier ist die Uli, die echte Steuerfrau. Servus Uli.
Servus Peter. Das ist wieder ein wunderschöner Beiname von mir, Delfinflüsterin. Das gefällt mir.
Ja, ich wollte eigentlich Krakenflüsterin sagen, ja, weil wir ja letztens vom Kraken schon geredet haben. Aber ich habe mir gedacht, naja, ich kann also immer mit irgendwelchen Unhöflichkeiten da einsteigen.
Eben, Delfine sind so sympathische Tiere.
Die sind viel kleiner, als ich erwartet hätte.
Dann hast du vielleicht ein Babydelfin gesehen. Die können ganz schön groß werden.
Also wir waren da so im Mittelmeer, auf einmal schreit wer Delfine und ich geh da hin und denke mir, okay, das ist es also?
Na, also wir haben schon einige richtig große Brocken gesehen. Also, und wir haben so Delfinschulen gesehen. Das sind so Familien. Und die machen dann auch wirklich Kunststücke und die ganz Kleinen, die machen das am allerliebsten, die turnen richtig herum und die machen Luftsprünge und Salto in der Luft. Also es ist wirklich, wirklich lustig zum Anschauen.
Es war da gerade Turnstunde.
Genau, und wenn du eine Delfinschule siehst, also du kannst nicht anders als lächeln. Also die zaubern da echt ein Lächeln ins Gesicht. Jedes Mal, wenn man Delfine sieht, ist es irgendwie beglückend.
Beglückend ist ein schönes Stichwort. Du beglückst uns heute nämlich mit einer Geschichte aus dem Ärmelkanal und den Kanalinseln.
Ja.
Wenn ich jetzt auf die Karte schaue, dieser Ärmelkanal, also das ist ja im Vergleich so global gesehen, naja, also gerade riesiges Gebiet ist das jetzt nicht. Und so viel gibt es da so viele Inseln, dass sich darüber zu reden lohnt überhaupt?
Naja, es gibt schon etliche Inseln und über die Channel Islands lasse ich auf jeden Fall was erzählen. Also erstens einmal über unsere Blödheiten und über unsere Heldentümeleien und unsere Niederlagen und dann halt über die Inseln selbst. Also wir haben es wirklich spannend gefunden.
Also Heldengeschichten aus dem Ärmelkanal. Ich kenne eine Geschichte kenne ich aus dem Ärmelkanal von einer Kanalinsel. Ich glaube, ich habe es das letzte Mal, wie wir uns getroffen haben, eh schon mal erzählt. Da gab es diese eine Kanalinsel, die haben die Deutschen im Zweiten Weltkrieg besetzt und die Briten haben nichts unternommen, sie zurückzuerobern, weil sie gesagt haben, ja eh, da habt ihr es.
Ja, das stimmt, das war Jersey.
Ja, und den Briten war es völlig wurscht, die gesagt haben, ja, da ist eh nichts.
Ja, die haben nämlich vorher die Menschen alle, also die Inseln haben es evakuiert. Und dann haben sie es demilitarisiert, die Inseln. Und damit waren sie völlig uninteressant. Aber die Deutschen haben sich gefreut, dass sie es besetzt haben. Das war ihre Heldentümelei, offensichtlich eine menschenleere Insel zu besetzen.
Großartig, im Regen auf seiner Insel hocken. Mhm. Ganz toll, mitten im Ärmelkanal.
Es muss echt super sein, ja.
Ist ja nicht ganz so einfach zu befahren, ne, habe ich gehört, also aus einer unserer vorigen Episoden.
Der Ärmelkanal ist sowieso ein spannendes Revier, weil es Tidenrevier ist. Das heißt, du hast den kenternden Strom, der alle 6 Stunden die Richtung wechselt. Und du hast sehr hohe Tiden, einen sehr hohen Tidenhub. Und der ist da gerade bei den Channel Islands, die sind ja eigentlich nicht in der Nähe von Großbritannien, sondern die sind nahe Frankreich und zwar in der Nähe von Saint-Malo, da, wo dieses Gezeitenkraftwerk ist.
Ich habe davon noch nie gehört und auch nicht, dass die eigentlich mehr zu Frankreich gehören als nach England. Also wenn du das den Engländern sagst, dann sagt na servus.
Ich meine ja räumlich.
Ja,
geografisch also, sind sie mehr.
Und da gibt es ein Gezeitenkraftwerk.
Ja, da gibt es ein Gezeitenkraftwerk. Also ich habe nämlich davon in der Schule gelernt. Du offensichtlich nicht.
Nein, ich weiß nicht. Ich war in der, wie hat es letztens jemand zu mir gesagt, du warst auch in der Strauchschule, weil für die Baumschule warst, weil die Baumschule war da zu hoch.
Na, ich habe eher so den was. Verdacht, dass du einfach nicht anwesend warst, oder? Dass du gestangelt hast die meiste Zeit.
Das ist gut möglich. Ja. Oder ich habe geschlafen. Ja. Das natürlich auch im Bereich des Möglichen.
Genau, also möglicherweise warst du physisch anwesend, aber das war es dann auch schon.
Zu mir hat es oft nicht gereicht. Ja, das
ist richtig. Aber es hat offenbar gereicht für deine Matura.
Darüber möchte ich jetzt nicht sprechen, sonst wird es mir im Nachhinein noch bekannt, glaube ich.
Okay, dann reden wir über...
Also das Gezeitenkraftwerk, über das du in der Schule gelernt hast.
Genau. Weil das nämlich tatsächlich dort ist, wo der meiste Tidenhub ist. Das sind wirklich mehrere, ich glaube, 8 Meter Tidenhub hast du dort. Das heißt also, der Unterschied der Meereshöhe bei Ebbe und Flut ist 8 Meter. Und ja, da spürt es sich schon ab. Also da kann man sich schon vorstellen, dass da viel Energie im Spiel ist.
Okay, ja, also 8 Meter, so ein bisschen Ozean anheben. Ja, geht schon. Ne?
Ozean um ein paar Meter heben und das alle 6 Stunden, das ist ja das Faszinierende. Das.
Wo geht dieses Wasser hin immer? Ich frage es mich, ich kenne mich ja
nicht. Das habe ich mir auch immer gefragt. Ich mein,
das hat doch irgendwas mit dem Mond zu tun, oder nicht?
Ja, aber das habe ich mir auch schon oft gefragt, wo ist das Wasser dann?
Das kann doch nicht einfach verschwinden.
Ja, und dann ist es auf einmal wieder da.
Das ist faszinierend.
Und irgendwie ist es ja nie weg, also wo geht es hin?
Wie funktionieren Gezeiten? Ein ungelöstes Mysterium. Das ist sicher
zumindest für uns beide.
Es ist sicher gelöst und es ist sicher eine ganz rationale, logische Erklärung, aber wir kommen mal wieder nicht drauf. Aber,
Nein, weil wir ja geschlafen haben im Unterricht. Tja. In dem Fall war es Physik. Da, ja. Also Physik, da kann ich nur dazu sagen, Physik hatten wir in der 8. Klasse immer am Donnerstag in der ersten Stunde. Und weil ich mit dem Zug angereist bin und der Zug, also bin eine Dreiviertelstunde Zug gefahren und aus irgendeinem Grund habe ich immer den Zug am Donnerstag verpasst und bin dann erst mit dem nächsten gekommen.
Komisch.
Und deswegen bin ich immer erst in die 2. Stunde gekommen und ja, es war ganz eigenartig, es war immer Physik, das ich leider verpasst habe.
Physikalisches Gesetz, dass du den Zug am Donnerstag verpasst. Ja, das muss auch mit den Gezeiten zu tun haben irgendwie.
Unbedingt. Irgendwas mit den Mondphasen.
Ja, also der Mond, die Flut hat quasi den Zug gebremst oder so irgendwie. Ja. Ganz eigenartig. Ja,
sowas wird es gewesen sein. Es war irgendwie der Donnerstagsmond, der da irgendwo mitgespielt hat. Mhm. Ja, und deswegen kenne ich mich halt mit Gezeiten nicht so gut aus, wie ich sollte. Wobei, ich habe schon einiges nachgelernt, muss ich ja auch zugeben. Also ich habe ja wirklich in dem Jahr viel gelernt. Und so in der Praxis kenne ich mich dann doch schon ganz gut aus. Und es ist dann gar nicht so kompliziert, weil du hast einen Gezeitenatlas, der jährlich neu herausgebracht wird und an dem kannst du dich dann wunderbar orientieren. Weil es ja nicht genau 6 Stunden sind, sondern es sind ein bisschen mehr als 5 Stunden. Das heißt, es ändert sich ja auch täglich.
Also da steht dann drinnen, es sind heute aber nur 5 Stunden und 43 Minuten.
Nein, aber du hast die Hoch- und die Tiefzeiten halt eingetragen. Das heißt, du weißt genau, wann der Strom kentert.
Also du musst nicht selber nachmessen und sagen, jetzt wird es gerade höher und jetzt haben wir 6 Stunden.
Ja, das wäre ein bisschen mühsam. Also wir haben das dann eben auch so praktiziert, jetzt um konkret auf unsere Reise zurückzukommen. Wir sind von Cherbourg gestartet, Richtung Channel Island.
Das ist also in Frankreich, das weiß ich.
Französische Küste, genau. Und das ist ein riesiger Hafen. Und der hat auch noch einen Vorhafen. Also du hast praktisch eine Hafenmauer, so eine alte Festungsmauer, auch mit gemauerten Türmen. Und hinter dieser Hafenmauer hast du ein großes Vorhafenbecken und dann ist das Ganze noch einmal mit Mauern gesichert, eben wegen dieser großen Gezeitenunterschiede. Und dahinter ist dann eigentlich erst der Hafen und die Marina. Und übrigens ist in dem Hafen von Cherbourg sogar der Landungssteg, wo die Titanic festgemacht hat.
Ah ja, also traut man sich da heute noch festmachen oder bringt es Unglück?
Also man sieht schön hin, also wir haben es auch fotografiert, werde ich unbedingt auf Instagram stellen. Es schaut wirklich schön aus, aber ich glaube, man darf dort gar nicht festmachen. Das ist, glaube ich, jetzt ein Denkmal.
Achso, nein, das ist einfach, weil es der Todessteg ja. ist. Und, ha, ja.
na, da, oder das, ja, ja. ja, es bringt Unglück.
Ja, ja. Natürlich, ja. Drum, rein aus Sicherheitsgründen.
Genau, genau. Also wir wollten da das Schicksal nicht herausfordern und es war zwar Juli, aber man weiß ja nie, wo die Eisberge zu finden sind und deswegen haben wir uns schön auf der westlichen Seite orientiert.
So, jetzt mal eine Frage eines völlig Ahnungslosen. Kann es passieren, dass ein Eisberg in den Ärmelkanal treibt? Oder ist es zu warm? Das müsste eigentlich zu warm sein, oder?
Also wie es früher war, das weiß ich wahrscheinlich zu Eiszeiten schon, aber jetzt ist es nicht mehr möglich. Ne?
Schade.
Also Ärmelkanal ist... Die haben ja ein ziemlich konstantes Klima, eben auch die Kanalinseln, die haben überhaupt keinen Frost. Also das ist ein mildes Klima dort.
Aber dafür regnet es mehr und es ist dauernebelig.
Es ist für Regen, es ist für Sturm und Nebel und eigentlich ist im Sommer und Winter das gleiche Wetter.
Mm, toll, Sturm, Nebel, Gatsch, Grau, geiler Sommer.
Und Winter, du kannst das aussuchen.
Ja, ich weiß nicht. Ja, aber was macht ihr jetzt dort? Also ich frage jedes Mal, warum will man dorthin?
Ja, weil es eben spannend ist.
Ja, was bringt es denn?
Naja, du darfst nicht vergessen, das Steuerparadies.
Ach so, ihr habt da Gold geschmuggelt.
Genau, genau. Wir haben ja dort unsere Devisen, diese geheimen Konten und so. Dort haben wir unsere Millionen gelagert, mit denen wir unsere millionenschwere Yacht finanzieren.
Also, ist klar, also einmal beim Geldspeicher vorbeischauen und einmal nachzählen, genau. Ob noch alles da ist.
Ja. So, das war unser Plan.
Ah, deshalb, okay, gut. Also, eure ganze Segelreise ist ein riesen Steuervermeidungs-Scam.
Genau, das ist alles, eigentlich ist es eine reine Geldwaschanlage.
So. Ah, okay, also ja. Ihr hört es hier zuerst, die Uli hat gerade gestanden, sie ist eine gesuchte Geldwäscherin und geheime Milliardärin. Ja. Also,
deswegen fahren wir ja mit einem 40 Jahre alten Stahlboot, das 20.000 Euro gekostet alles, haben und eigentlich ein Rosthaufen ist. Das ist alles nur Tarnung.
Alles Tarnung, in Wahrheit ist innen alles aus Gold, habe ich gehört.
Genau, das ist nämlich meine Schmuggelmethode.
Mm, clever. Ja, ja. Das, auf die Idee ist sicher noch niemand gekommen.
Nein, wir haben uns das ganze Gold dann einfach so mit Mahagoni-Furnier überkleistert und in Wahrheit ist die gesamte Einrichtung aus massivem Gold.
Ich habe gehört, das ganze Boot ist aus massivem Gold und deswegen ist es auch so langsam, weil es einfach 17 Tonnen wiegt.
Gold ist ja leichter als Stahl.
Wirklich? Mhm. Oh Gott, ihr habt in Physik wirklich
nicht aufpasst. Und weicher, also es war halt gar nicht so gut, oder?
Also Boote aus Gold bauen, plötzlich. Wir sind, glaube ich, schon wieder in ADHS-Fiebertraum-Territorium.
Wir gleiten schon wieder ab und dabei haben wir nicht einmal
angefangen. Wir haben noch nicht einmal angefangen. So, ihr glaubt es mir jetzt nicht, aber wir haben tatsächlich ein Skript, wo wir dieses Thema so grob vorbehandeln.
Stimmt, aber wir haben den ersten Satz des Skripts
noch nicht. Wir sind noch nicht beim ersten Satz. Es liegt auch daran, dass noch nie jemand, keiner von uns beiden jemals in dieses Skript hineingeschaut hat. Ich lese nur The Race of Alderney.
Das klingt gut.
Ich habe aber keine Ahnung, was das ist. So, jetzt sind wir wirklich beim Thema The Race of Alderney.
Ja, jetzt sind wir beim Thema. Jetzt starten wir. The Race of Alderney, das ist die Bezeichnung für diesen Strömungsbereich zwischen dem französischen Festland und den Channel Islands.
Ach so, ich dachte, das wäre eine Regatta.
Nein, das ist ein Strömungsbereich.
Ah, muss man auch mal wissen.
Ja, und das ist einer der Orte mit der weltweit stärksten Meeresströmung.
Oh.
Ja, und die liegt, also offiziell liegt sie bei 5 Knoten, was jetzt gar nicht so extrem, schon auch viel, aber jetzt gar nicht so extrem. Das sind aber
so 12 km/h.
Ja, aber es gibt einen Ärmelkanal-Experten, also einen Segler, der auch den Revierführer geschrieben hat, den wir verwendet haben. Das ist eine englische Segelgröße, der Tom Cunliffe. Und der schreibt in diesem Channel Pilot, so heißt der Revierführer, dass dieser Strom in der Praxis 11 Knoten erreichen kann. Mhm. Also so 20 km/h.
Hast du nicht gesagt, dein Schiff schafft maximal was, 10 Knoten?
Nein, weniger sogar. Also und unsere Rumpfgeschwindigkeit liegt bei 7 Knoten, unsere maximale.
Also das heißt, wenn du da die 11 Knoten gegen dich hast, dann bist du schneller zurück im Hafen von Cherbourg, als du Sacre Bleu sagen kannst.
Ja, so ist es.
Es ist aber schlecht.
Deswegen sollte man das vermeiden, aber das große Glück ist ja, wie ich schon gesagt habe, alle 6 Stunden kentert der Strom.
Ah, das heißt, du musst nur abwarten oder im Atlas schauen, wann es soweit ist.
Genau.
Das habe ich schon viel verstanden.
Dann ja, so einfach ist es eigentlich. Das heißt, du kannst es ganz exakt planen. Und weil wir ja doch mehrere Stunden unterwegs sind, haben wir praktisch dann in dem Moment starten müssen, wo der Strom kentert, damit wir auf jeden Fall 6 Stunden mit dem Strom segeln können.
Und du kannst halt auch nur Dinge anfahren, die du innerhalb von 6 Stunden erreichen kannst, weil sonst schiebt es dich wieder zurück.
Genau.
Ah ja.
Und wir haben das dann eben so gemacht, nachdem eben, wie gesagt, in Cherbourg der Vorhafen riesig ist, haben wir schon mal eine halbe Stunde gebraucht, bis wir vom Hafen, also von unserem Liegeplatz dann wirklich draußen hinter der Festungsmauer waren. Das heißt, wir sind genau eine halbe Stunde, bevor der Strom gekentert ist, gestartet und sind, wie wir dann rauskommen sind, von dem Strom mitgetragen worden Richtung Alderney. Das ist die nördlichste, also eine der, ja, es ist die nördlichste Insel von den Kanalinseln. Und dann sind wir, das Festland macht dann, also wir sind dann praktisch Richtung Westen gesegelt, die Küste entlang. Und dann kommt so ein Kap, wo das Festland dann, also wo sich die Küste dann Richtung Süden wendet, also so ein Vorsprung. Und dort beginnt dann dieses Race of Alderney. Und da hast du Strömungen, die in alle Richtungen gehen und das ändert sich auch alle 6 Stunden. Und da hast du dann in diesem Revierführer hast du dann eine Karte, wo speziell nur der Bereich um die Channel Islands eingezeichnet sind. Und da siehst du die Strömungspfeile und das ist eigentlich ein einziges Wirrwarr, das sich dann auch noch alle 6 Stunden ändert. Also in Wahrheit bist du dort völlig verloren. Wenn du jetzt dann nicht den Wind aus der richtigen Richtung hast, dann landest du irgendwo. Also wenn du direkt Alderney ansteuerst, also wenn du praktisch einfach stur Richtung Westen steuerst, dann wirst du gnadenlos nach Süden getrieben und landest im besten Fall auf Guernsey oder Jersey, im schlimmsten Fall irgendwo an der französischen Küste.
Und niemand will an die französische Küste.
Und niemand will dorthin.
Das ist richtig. Okay. Das heißt, ja. Also ich, Tretbootfahrer, hätte dort eher nichts verloren.
Nein, also du würdest garantiert irgendwo stranden in Frankreich. Du wirst gar nicht wissen, wo du bist.
Aber ich würde einfach behaupten, das ist eine Kanalinsel und so tun, als hätte ich dich gerade entdeckt.
Das könntest du ja versuchen.
Das kommt sicher gut an. Du
würdest dann einfach beinhart Englisch reden, aber es würde dich niemand verstehen, weil in Frankreich versteht eben niemand Englisch.
Ja, oder sie wollen es nicht verstehen.
Oder sie wollen es nicht, genau.
Ich kann aber eh nur Englisch, weil mein Französisch ist so derartig schlecht.
Also ja, das stimmt.
Das brauche ich gar nicht probieren.
Ja, ich verstehe es nicht einmal, also geschweige denn, dass ich sprechen kann.
Ah, so hin und wieder mal ein Wort oder so. Also,
Also lesen kann ich ja ganz gut, das geht, aber beim Zuhören steige ich meistens aus.
Ja, also ihr seid dann quasi mit rasender Geschwindigkeit, weil Rückenwind am Wasser.
Ja, wir sind
also durchs Wasser.
Rückenwind haben wir gar nicht gehabt, also da war relativ wenig Wind.
Ja, da weißt du, was ich meine, also das Wasser schiebt euch.
Das war uns dann aber ziemlich wurscht, weil uns ja der Strom, und zwar hatten wir 10 Knoten Rumpfgeschwindigkeit. Also Rumpfgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit des Rumpfes über Grund. Das waren 10 Knoten. Also wir haben auf unserem Plotter, wir waren fassungslos, wir haben das sogar fotografiert. Also über 10 Knoten irgendwie, es waren sogar. Das war also wirklich unser Rekord, den wir nie wieder erreicht haben.
Aber so schnell darf das Boot gar nicht, habe ich gehört.
Wieso? Wer schreibt das vor?
Ja, du hast gesagt, Höchstgeschwindigkeit.
Ja, das ist die Höchstgeschwindigkeit, die unser Boot mit eigenen Mitteln erreicht. Aus eigenem Antrieb, aus Windantrieb erreicht.
Ach so, ja, das war, also, so wie wir früher gesagt haben, so beim Moped, nachher Inspektor, das war nur, weil es bergab gegangen ist, darum ist das Ding auf einmal 60 gefahren.
Genau, es ist auf der Karte praktisch bergab gegangen, wenn du so die Karte vor dir hast. Oben, unten, links,
genau,
rechts.
Also die See war eindeutig abschüssig. So ist es nämlich. Also jetzt haben wir die Erklärung auch.
Der Experte hat hier gesprochen. Ja, und dann sind wir eben zu diesem Kap gekommen, wo die Küste dann Richtung Süden fällt. Und dort hat sich die Strömung Richtung Süden gewandt. Das heißt, der Strom ist dann Richtung Süden verlaufen. Und damit wir eben nicht Richtung Süden, und der Wind ist dann gegen uns gekommen, also aus dem Westen, dort, wo wir hin wollten. Also wenn du dir das vorstellst, wir wollten mit unserem Boot genau Richtung Westen, der Wind ist uns entgegengekommen und die Strömung ist Richtung Süden gegangen. Also eigentlich alles so, dass man dort nicht hinkommt, rein theoretisch. Genau. Aber was hat mein findiger Captain gemacht? Er ist Kompass.
Er hat die Karte umgedreht und gesagt, haha.
Jetzt geht's nach oben.
Ja, genau.
Ungefähr sowas. Er hat den Bug von unserer Mahananda Richtung Norden gewendet. Ja? Und damit hatten wir Halbwindkurs, weil ja der Wind ist jetzt praktisch von der Backbordseite gekommen. Wenn du dir vorstellst, Bug Richtung Norden, Wind kommt Halbwind von Westen, also
von
links.
Für alle Leute am Land, Backbord ist... links, ja, Backbord ist links, ja stimmt. Ja.
Weil dort wollten wir ja hin. Also für alle Landratten. Der Strom ist nach unten gegangen auf der Karte. Der Wind ist von links gekommen auf der Karte. Und wir haben die Mahananda Richtung, also nach oben den Bug gerichtet auf der Karte.
Ja.
Logisch. Und damit sind wir genau Richtung Westen gewandert. Also es war sozusagen ein physikalisches Wunder.
Also ist jetzt quasi da quer...
gegen Wind gefahren.
Ja, okay.
Weil das mit dem Strom hat es funktioniert.
Faszinierend. Ja. Ich wusste gar nicht, dass man mit dem Schiff... Also quasi der Powerslide... Ja.
Genau, sowas war das.
Mit der Handbremse um die Kurve.
Genau, und das aber irgendwie 3 Stunden lang.
Ja, muss man einmal schaffen. Ja,
also das war wirklich also faszinierend, weil du siehst am Plotter der Plotter ist ein Display, wo du deine Position siehst und du siehst auch die Richtung, in die du fährst und die ist so... mit so einem stilisierten, in so einer Schiffsbugform eingezeichnet. Das heißt, du hast praktisch den Spitz vom Bug, siehst du, und das ist die Richtung, in die du fährst. Und wir haben eben den Bug definitiv Richtung Norden gerichtet, aber auf dem Plotter war unser Bug Richtung Westen eingezeichnet, weil das eben unsere Fahrtrichtung war. Und das ist völlig irritierend, weil du hast das Gefühl... irgendeine unsichtbare Hand macht mit dir, was du willst und du kannst nichts tun, außer hoffen, dass du dorthin kommst, wo du hin willst.
Das klingt aber auch nur so ein bisschen nach Kotzpotenzial, oder?
Nein.
Wenn du nach vorn schaust, also, und das Schiff fährt nach links.
Das war nicht so schlimm. Also es war ein guter Wind. Ja. Also wie gesagt, wir haben die Rekordgeschwindigkeit aber es war einfach wirklich faszinierend zu beobachten, was die Strömung so ausrichtet. Also dass die Strömung den Wind praktisch ausbremst. Und du hast da immer Overfalls, weil, wie gesagt, die Strömung geht dort ja eigentlich in alle Richtungen. Du hast diesen Hauptstrom, der Richtung Süden setzt und dann hast du nur etliche Verwirbelungen. Und auf der Wasseroberfläche spielt sie sich wirklich ab. Das schaut aus wie in einem Whirlpool eigentlich.
Und Overfalls sind so Verwirbelungen, das haben wir, glaube ich, schon mal gehabt.
Ja, genau. Das sind Verwirbelungen, die eben, ja, wie ein riesiger Whirlpool schaut das aus. Und
das klingt ja ganz lustig eigentlich.
Eigentlich schon, ja. Also ich habe ja dann meine eigene Theorie entwickelt.
Also so wie wenn man in der Badewanne furzt ein bisschen.
Genau, ich habe aber die Theorie entwickelt, dass das keine physikalische Ursache hat, diese Overfalls.
Natürlich nicht.
Nein, weil ich glaube nämlich, dass da unten unter der Meeresoberfläche mehrere Kraken, also so riesige Meeresungeheuer, die toben dort.
Mhm, na klar.
Und ich habe mir so vorgestellt, dass da so gerade so ein Streit in einer Krakenfamilie herrscht, weil die Kinder vielleicht die Schulmauer mit Graffiti besprüht haben oder eben sowas ganz Böses gemacht haben. Mhm. Und der Krakenpapa jetzt gerade mit seinen Krakenarmen Watschen verteilt.
So acht am Stück.
Ja, acht gleichzeitig.
Ja, klingt total wissenschaftlich naheliegend.
Schon, gell? Ja. Also das ist meine Vermutung.
Ist fix so.
So ist es, gell?
Ja, es muss so sein. Ja. Also so wie wir den Tidenhub nicht erklären können, genauso so gut können wir Overfalls erklären.
Ja. Hätten wir das auch besprochen.
Hätten wir das, also der Bildungspodcast. Liebe Kinder, wenn ihr das hört, gell, bei der nächsten Physikprüfung oder Geografie oder Sachkunde oder was auch immer, genauso ist es. Also bitte sagt das genauso.
Unbedingt. Lernst es auswendig?
Genau, lernst es auswendig. Kriegt sicher ein besonderes Feedback.
Ich glaube, da gibt es ein zusätzliches Sternchen noch.
Fix. Ja,
das ist ein römischer Einsatz.
Das Dummheitssternchen vermutlich.
Oder es gibt ein Sternchen für Kreativität.
Das auch. Also beim Schulaufsatz fantastische Geschichten. Super.
Mhm. Ja.
Gut. Aber dann kannst du ja froh sein, dann hat nämlich der Kraken ja keine Zeit für dich, wenn er gerade dabei ist, seine Kinder zu watschen.
Eben. Also wir sind da über diesen familiären Krakenstreit ganz einfach drüber gerauscht und sind dann wirklich in Bestzeit im einzigen Hafen von Alderney angekommen. Das ist bei St. Anne heißt diese, also eigentlich hier die einzige Ortschaft in Alderney.
Also da gibt es sonst nichts, oder was?
Nein. Also es ist nicht so groß. Alderney hat, ich glaube, 2000 Menschen leben da drauf.
Also es ist eine Insel, wo 2000 Menschen und 80.000 Schafe leben oder so?
Ja, 80.000 Kaninchen.
Okay. Kaninchen.
Und 120.000 Puffins, das sind so Papageientaucher.
Ah, die sind immer lieb. Die haben so bunte Schnäbel.
Genau. Das ist das Wappentier von Alderney. Das heißt auf allen T-Shirts und auf allen Souvenirs drauf.
Ah, da hat irgendein Satepp wahrscheinlich mal so eine Hasenfamilie auslassen.
Kann ich mir gut vorstellen.
Und seitdem ist dort Rambazamba am Hasengelände.
Ja, das wird wahrscheinlich so gewesen sein.
Gut, und ihr kommt dorthin und wie bremst man dann, wenn einen die Strömung da reinschiebt?
Na, im Hafenbecken war dann keine Strömung. Das war Bray Harbour gibt es keine Stege, sondern nur ein großes Hafenbecken mit Bojen, also mit so einem Bojenfeld. Und da haben wir dann an einer Mooringboje festgemacht. Und
ich weiß natürlich, was eine Mooringboje ist. Aber bitte erklärst du noch einmal bitte für unser Publikum, weil ich weiß
für alle
es
anderen.
Für alle anderen.
Außer dir.
Ich weiß es natürlich, was eine Mooringboje ist, ist ganz klar.
Na, Moorings sind Leinen, die Hafengrund befestigt sind, meistens mit so Betonsockeln.
Also wie die Mafia unliebsame Gäste versenkt. So.
Ja, so Betonpatscherl.
So Betonpatscherl, okay, ja.
Ja. Ja. Und auf diesen Leinen sind Bojen befestigt und die sind mit so einem Ring versehen und dort hängst du dann eben deine Festmacherleinen rein.
Ah ja, und das ist dann wie so ein Karussell, wo da die Schiffe draufhängen.
Ja, genau, es sind nämlich wirklich wie ein Karussell, weil die Schiffe ihren Bug immer in Strömungsrichtung ändern und alle 6 Stunden schauen alle Schiffe dann eben in die eine Richtung und alle 6 Stunden in die andere Richtung. Also das ist wie so eine unsichtbare Schnur, die Boote so hin und her zieht.
Das stelle ich mir aber ganz lustig vor, so ein bisschen Tagata für auf hoher See.
Mhm, aber langsam, sehr entspannt. Also es war eher so wiegenmäßig. Also es war ein angenehmes Schaukeln in dem Hafenbecken.
Kann man da schlafen? Wenn's,
wunderbar, wie in einer Wiege, also Babyschlaf.
Es ist nicht so, dass dich da der Sturm durchschüttelt und du denkst, oh nein.
Also es gibt auf den Kanalinseln ganz viele Sturmtage, aber wir haben dort sehr angenehme Bedingungen erlebt. Und es war echt friedlich. Also in der Früh so Hochnebel und dann zwischendurch Sonne, dann wieder Nebel.
Ich google gerade nebenbei so Bray Harbour und schaue mir das ein bisschen die Landschaft an.
Ja.
Also, ja, ich verstehe jetzt, was du meinst. Das ist die einzige Ortschaft, weil recht viel mehr Platz ist da eh nicht auf der Insel.
Ja, es ist dann gleich wieder zu Ende. Also wir haben dann sogar eine kleine Wanderung getätigt und haben dann die ganze Insel praktisch umwandert in einen halben Tag.
Ja, ich sehe es gerade, also dieser Steg, wo die alle anlegen, da vor diesem Hafen, der ist die Hälfte der Insel lang.
Mhm.
Das ist ja krass.
Und da sieht man wahrscheinlich eben auch die Hafenanlage mit dem großen Hafenbecken und mit dieser riesigen
Mauer. Ja, genau. Also diese Mauer ist einmal so, naja, halbe Insel nicht, aber die Drittel der Insel wird sie ausgeben wahrscheinlich.
Ja. Und die ist eben zum Schutz für wegen dieser Gezeiten, wegen der Stürme.
Also ich dachte vor den Franzosen.
Nein, ich glaube, die Franzosen, die, wenn sie rein wollten in den Hafen, dann würden sie ganz einfach bei der Einfahrt reinfahren.
Die Frage ist, warum sollten sie?
Eben, ich glaube, sie wollen nicht.
Ja, wobei, die Kanickel sollen echt gut schmecken, habe ich gehört.
Keine Ahnung. Also, da gibt es ja aber irgend so eine Krankheit, oder?
Was?
So eine grausliche Kanickelkrankheit.
Ist das sowas wie der Rinderwahn, oder was?
Der
Kanickelwahn, oh Gott. Das habe ich noch nie gehört, wirklich?
Ja. Also, aber wir haben keine Kanickel gegessen und auch keine Puffins.
Ja, ich will gerade sagen, wie schmeckt ein Papageientauch? Gibt es die dann auch so im Standl wie vor dem Obi, da, was ich, wo immer dieser Typ steht mit seinem Grillwagen, wo sich die Hühnchen drehen?
Ja, also ich glaube, das wäre der größte Affront, den du auf den Channel Islands machen kannst, dass du das Wappentier frisst.
Ach so, das stimmt, Wappentier. Ja, vielleicht schwierig. Okay. Aber ich wäre doch so neugierig.
Was gibt es noch zu erzählen? Viel Natur, viel Nebel.
Klingt so ein bisschen wie Sleepy Hollow-mäßig.
Ja, es ist ziemlich morbid dort. Also für uns kein Alterssitz, haben wir beschlossen.
Ja, vermutlich für die meisten Menschen auch nicht, wenn ich mir so die Bilder anschaue. Da ist halt nichts.
Wie gesagt, 2000
Von was Menschen. Leben die da? Die können ja nur Fischerei betreiben oder Puffins grillen.
Ja, ein bisschen Tourismus.
Schon. Für die 2 Tage im Jahr, also, wo es schön ist, oder?
Ja.
Es ist wie Tourismus im Waldviertel, das funktioniert einfach nicht. Okay, also wenn ihr gruseligen Tourismus betreiben wollt, Bray Harbor auf St. Anne, der Hafen von St. Anne auf der Insel Alderney, kompliziert.
Ja,
also der Hafen ist Bray Harbor, die Stadt dazu ist St. Anne und die Insel aus Alderney und in Wahrheit ist alles drei dasselbe. Mhm. Weil recht viel mehr gibt es dort in den Hafen.
Eben, das war es dann auch schon wieder. Mehr gibt es darüber nicht zu sagen.
Es klingt größer, als es ist.
Es gibt übrigens 7 bewohnte Inseln bei den Kanalinseln. Also ich weiß gar nicht, es gibt die Kanalinseln sind, glaube ich, 15 Inseln oder so, aber einige sind eigentlich nur so Felsen. Also ich weiß gar nicht, warum das Insel heißt. Also man könnte es genauso gut Felsen im britischen Kanal bezeichnen, aber es nennt sich Insel.
Ja, wie klingt denn das? Felsen, das muss schon eine Insel sein.
Ja. Und
dem Empire würdig halt, ne?
Genau, also auf jeden Fall kleiner als ein Quadratkilometer.
Oh, okay. Das zahlt sich besiedeln auch nicht wirklich aus. Also man hat es wirklich gerne sehr einsam und mag kein Trinkwasser oder so.
Genau. Deswegen waren die Deutschen immer so erfolgreich. Ne?
Ach, super, ja.
Sie haben den Felsen gestürmt. Den unbewohnten.
Wir zwingen Großbritannien in die Knie. Wir haben Orkney. Nein, das war nicht einmal Orkney. Was war das?
Ich glaube, Sark oder Herm oder in so einer Mini-Insel.
Großartig.
Wenig Touristen. Also, apropos Touristen. Ja. Jetzt müssen wir nochmal nach Cherbourg zurückspringen.
Oh Gott.
Da.
Wenn du so anfängst.
Ist mir nämlich etwas völlig.
Okay.
Ist mir etwas völlig Absurdes passiert. Also wir sind ja von Holland gestartet und wir wollten ursprünglich in die Karibik und wir sind etliche 1000 Seemeilen unterwegs gewesen. Ich war damals noch angestellt, ich war Journalistin bei den Bezirksblättern und zwar war ich damals Chefin vom Dienst. Und ich hatte ein Jahr Auszeit genommen und in dieser Zeit hat meine ganz, ganz liebe Kollegin aus dem Nachbarbezirk meine Position als Chefin von Dienst übernommen.
Tolle Story. Was hat das mit Cherbourg zu tun?
Na, wart. Und wir hatten eigentlich, also ich glaube, sie hat gelegentlich meinen Blog gelesen, aber sie hat ungefähr gewusst, wo wir uns aufhalten. Aber wir hatten keinen Kontakt. Und wir sind in diesem, ich habe ja erzählt von diesem riesigen Vorhafen von Sherpur. Also wir sind wirklich eine halbe Stunde durchgefahren mit so 4-5 Knoten. Also da musst du schon einige Zeit verbringen in dem Vorhafen. Und wir fahren so durch diesen Vorhafen. Wir waren das einzige Boot in dem großen Vorhafen. Und dann sehen wir, wie ein Ausflugsschiff aus der Marina gerade rausfährt und in diesen Vorhafen und vor uns vorbeifährt. Mhm. Und nach einer Weile fährt dieses Ausflugsschiff, die haben so eine Runde im Vorhafen gedreht und dann fahren die wieder hinter uns vorbei, also an unserem Heck. Und in dem Moment hören wir, wie von diesem Ausflugsboot eine Stimme schreit, Uli!
Oh Gott.
Die haben zuerst gedacht, okay, das kann jetzt nicht ich sein, das gibt es nicht, dass ich gemeint bin. Und dann sehe ich eine Gestalt winken vom Ausflugsschiff und dann so, ich bin ja so ein bisschen schassaugert, meine Brille mal aufgesetzt, ist dort besagte Kollegin gestanden, eben genau die, die meine Vertretung gemacht hat und hat mir zugewinkt.
Also da flieht man aufs Wasser. Und da verfolgen einen die Kollegen bis nach Sherpur. Aber das war reiner Zufall.
Das war reiner Zufall.
Ja, muss man auch mal schaffen.
Und sie sind dann, also das Ausflugsboot ist dann wieder reingefahren und wir sind dann eben in den Hafen reingetuckert, haben dann einen Liegeplatz bekommen und die Kollegin hat vom Landesteg aus, also wo das Ausflugsboot gelandet ist, das war, ist ein wirklich sehr großer Hafen, hat sie gesehen, wo wir festmachen. Und die sind dann, die haben, also die waren im Urlaub, haben eigentlich eine Tour gemacht, waren mit dem Auto unterwegs, also waren wirklich nur an diesem einen Tag zu dieser Stunde in Sherpur, haben einen Ausflug gemacht und sind dann weitergefahren. Aber genau in dieser halben Stunde, in der wir diesen Hafen durchquert haben, haben auch sie den Hafen durchquert. Also das ja. ist ein Zufall, das kannst du nicht aus. Wenn du das ausmachst, triffst du sie sicher nie.
Bei der Quote brauchst du jetzt in deinem Leben nicht mehr Lotto spielen, weil du hast das ausgereizt.
Ich glaube auch. Also meine Zufallsquote habe ich an dem Tag verspielt. Und sie ist dann mit ihrem Lebensgefährten mit dem Auto dann auf die andere Seite vom Hafen gefahren. Dann sind sie zu unserem Steg gekommen. Und dann haben wir sie an Bord begrüßt. Und dann haben wir uns einen Aperol Spritz gegönnt und haben uns zugeprostet. Sie haben sich unser Boot angeschaut bei der Gelegenheit, weil sie kannte es eben vom Blog. Und sie hat gesagt, ja, sie hat zu ihrem Lebensgefährten gesagt, da schau mal, da ist ein Boot unter österreichischer Flagge unterwegs. Und dann sind sie eben näher gekommen und dann sagt sie, auf dem Boot steht Mahananda, das ist die Uli.
Oh Gott.
Ja, das war.
Ja, muss man mal zusammenbringen.
Ja, zurück nach Alderney. Von Alderney sind wir dann weiter gesegelt nach Guernsey. Auch eine der bewohnten.
Kenne ich natürlich. Also Guernsey, ja, ja. Absolut mein.
Traumziel. Da kennst du aus. Okay. Ja. Aber Guernsey ist ein bisschen größer als Alderney. Also hat, glaube ich, ein paar hunderttausend Einwohner. Da gibt es zumindest auch eine Stadt, St. Peter Port. Das ist der Hafen.
Oh, ich schaue gerade, das ist wirklich ein bisschen größer und auch ein bisschen hübscher, muss man sagen.
Ja, das ist ein bisschen, also das ist eigentlich so klassisch englisch, so mit Cottages und das hat so ein bisschen einen britischen Flair.
Ja, mit so einer gemauerten Kirche und rundherum. Ja, natürlich hübsch. Die obligatorische Festung gibt es natürlich auch.
Ja.
Und, ja, ist ganz nett.
Das ist eine wirklich hübsche Hafenansicht. Werden wir auch auf Instagram und auf Steady posten. Da haben wir dann übrigens das Gegenteil gehabt, also da hatten wir auch Rekordtempo, aber leider Minusrekord, weil da sind wir mit sagenhaften 0,3 Knoten in den Hafen von Guernsey reingekrochen.
0,3 Knoten, das ist, ich glaube, wenn du so langsam gehen willst, geht das nicht, weil da schlafen dort auf die Füße ein dabei. Also,
nein, also außer du bist 99 Jahre und mit dem Rollator unterwegs.
Dann könnte sich das ausgehen, ja.
Dann können sie es ausgehen. Ungefähr dieses Tempo hatten wir drauf. Und das ist aber nicht daran gelegen, dass wir uns da irgendwie mit dem Strom nicht irgendwie verrechnet hätten, sondern es ist sie einfach innerhalb von 6 Stunden nicht ausgegangen. Das heißt, wir haben es gerade nicht geschafft, mit dem Strom Guernsey zu erreichen. Und kurz vor Guernsey ist der Strom gekentert und dann sind wir halt eine Weile gestanden.
Oh, das, also genau das, was ihr eigentlich vermeiden wolltet.
Ja, ja, ja. Also wir sind gut unterwegs gewesen und es hat eigentlich alles wunderbar gepasst. Und irgendwie so auf der letzten Meile hat uns dann unser Schicksal ereilt. Und für die letzte Meile, glaube ich, haben wir so lange gebraucht wie für die gesamte Strecke davor.
Ah, das motiviert sich ja. Und ich weiß jetzt auch, was ihr dort gemacht habt. Ich lese nämlich gerade so nebenbei ein bisschen quer, was auf Guernsey so passiert.
Ja.
Und die Europäische Kommission hat Guernsey auf die schwarze Liste der Steueroasen gesetzt.
Komisch.
40% des Bruttoinlandsproduktes dieser Insel werden durch Finanzdienstleister erwirtschaftet. Das klingt jetzt noch nicht viel, aber diese Insel hat 100.000 Tagesgäste. Also Tourismus ist weniger als dort die Finanzwirtschaft.
Ja. Jetzt weißt du, warum wir auf diesen Inseln waren. Ich sage ja, Geldwäsche ist...
Das klingt aber schon sehr dubios.
Schon, gell? Wir haben dann auch festgestellt, also du kannst echt billig einkaufen.
Oh, das glaube ich.
Wir haben uns überlegt, ob ich 30 Liter Parfum kaufen sollte, weil es wirklich günstig war. Aber mein Captain hat sie davon nicht überzeugen lassen.
Kann man das vielleicht in den Tank füllen? Also wenn es so billig ist. Weil 30 Liter Parfum, ich glaube, da komme ich das recht ein Leben lang, oder?
Ja, eben. Oder du verscherbelst das dann eben.
Also so mal. Ja, schaut, da kennt man. Und deshalb habe ich kein Geld, weil ich denke mir, 30 Liter Parfum, ein Lebensvorrat, die Uli Kleiner, wo kann ich das günstig verchecken? Und wo kriege ich die Fläschchen her, wo Chanel Nummer 5 draufsteht, die
eben,
billigen?
Eben. Irgendwelche China-Importe.
China, schau, so geht's. Chanel Nummer 5 abfüllen und da gefälschtes Parfum verchecken.
Muss man nur aufpassen, dass die Chinesen den Fünfer richtig schreiben, dass da nicht Chanel Nummer 6 draufsteht oder so irgendwas.
So, das ist in diesem Internet auch schon wurscht.
Stimmt auch wieder.
Das ist wurscht.
Irgendein Deppen findest du immer.
Irgendwer kauft es, ganz sicher.
Ja, und 6 ist ja besser als 5, weil 6 ist mehr wert als 5.
Eben, und wie wir wissen, ist mehr immer besser.
Genau. Also, apropos mehr ist immer besser. Man kann natürlich auch billig Sprit tanken. Also deswegen, die Besitzer von Motorjachten tanken unheimlich gern auf den Kanalinseln, weil die können sich das eh kaum mehr leisten, die Tankfüllungen.
Und das ist wie früher in Niederösterreich, wo man extra zum Tanken nach Tschechien gefahren ist.
Ja.
Am besten 40 Kilometer in eine Richtung,
genau. Weil
man dann 7 Cent gespart hat.
Genau. Und so ist es auf den Kanalinseln und wir haben das natürlich auch voll ausgenutzt
und
haben unseren Tank also wirklich plattelvoll gefüllt und haben uns nur gefreut, dass da 70 Liter reinpassen. Das wussten wir gar nicht, dass wir so viel Platz in unserem Tank haben.
Das ist aber ein erfreulicher Zufall.
Ja, das war schön.
Ich habe so einen Verdacht, was gleich kommt.
Nein, uns passieren doch nie irgendwelche Missgeschicke.
Ich habe so einen Verdacht, was gleich kommt. So, wenn der Tank in meinem Auto auf einmal 120 Liter hat, dann weiß ich dann auch, ui.
Dann, du hast irgendjemand anderer hat da jetzt auch noch profitiert davon.
Ja, oder wir haben eine kleine Umweltkatastrophe.
Nein, bei uns war es weder noch. Wir hatten, weder hatte jemand anderer was davon, noch war es eine Umweltkatastrophe, sondern wir hatten sehr viel davon, aber leider an der falschen Stelle. Es hat sich nämlich herausgestellt, also wenn man tankt, geht natürlich immer ein bisschen was daneben und es stinkt ein bisschen nach Diesel. Und wir haben dann einen Ausflug gemacht und haben dann Guernsey erkundet und dann sind wir wieder zurückgekommen und dann hat der Captain gemeint, es stinkt aber schon noch ziemlich stark nach Diesel, das ist eher ungewöhnlich.
Uli, mach ein Bullauge auf, lüft einmal durch.
Uli, schau mal in die Bilge.
Aha.
Es ist nie schlecht, in die Bilge zu schauen.
Dort, wo das Abwasser drin steht.
Dort, wo die normalerweise trocken sein sollte, aber wenn die Welle undicht ist oder das Boot undicht, dann sammelt sich, also egal welche Feuchtigkeit wo entsteht, irgendwie landet sie immer in der Bilge. Das ist einfach die tiefste Stelle des Bootes.
Mhm. Und lass mich raten, Diesel ist auch feucht.
Diesel ist feucht und neigt dazu, sich weit unten zu sammeln und in dem Fall es waren geschätzte 20 Liter Diesel in der Bilge.
Schön.
Ja, das war echt eine freudige Überraschung. Und
so der geheime Vorrat zum Billigbenzin und Treibstoff schmuggeln.
Ja, andere haben Alkohol in der Bilge, den Alkoholvorrat. Wir haben halt billigen Treibstoff in der Bilge. Ja, also der Christoph hat dann natürlich nach der Ursache gesucht und die wurde schnell entdeckt, weil wir haben einen alten Stalltank eingebaut und das ist so konstruiert, dass es dann so einen Tagestank gibt, so einen kleinen, und von dem Tagestank rinnt der Diesel dann in den Haupttank. Mhm. Und wir haben halt den Tagestank und den Haupttank voll gefüllt, was ja an und für sich kein Problem wäre, aber leider war der Überlaufschlauch undicht und da ist Diesel fröhlich rausgesprudelt.
Das ist aber schön.
Ja, das war eine wirklich eine glückliche Überraschung. Es war nämlich also schön, wir wollten am nächsten Tag ganz zeitig los, weil wir wollten dann von Guernsey ans französische Festland. Und das war eine längere Etappe. Und dann haben wir eben, auch wegen der Tide, haben wir dann geschaut, wir wollten irgendwie um 6 Uhr in der Früh los. Und haben wir schon den Wecker gestellt und dann haben wir eigentlich bis Mitternacht die Zeit damit verbracht, unsere Dieselvorräte in Kanister zu füllen, weil du kannst das ja natürlich nicht einfach ins Meer kippen. Also das wäre dann Umweltverschmutzung. Also haben wir das in unsere Dieseltank, also in unsere leeren Tanks gefüllt, also umgefüllt mit so Trichter und kleinen Schöpfern. Also ich war gut beschäftigt und der Christoph hat inzwischen in bewährter, praktischer Manier das Loch gestopft, und da gibt es so Holzstopfen, das sind so Kegel, die gibt es in verschiedenen Größen, das sind so Sicherheitsholzstopfen, die man verwenden kann, wenn man ein Leck hat, damit das Schiff nicht voll läuft, aus den Holzstopfen reinhämmern, und das Ganze hat er dann mit Sikaflex auch noch verschmiert, also mit so einem Silikon, und hat es praktisch provisorisch verschlossen. Hat gut funktioniert, und zwar so gut, das ist ja jetzt 5 Jahre her. Dieses Provisorium hält immer noch.
Wir sind in Österreich. Provisorien halten am längsten. Ich habe Fragen. Ja. Bitte. Ihr habt Holzstopfen mit, die sie notfalls in den Bug des Bootes hämmert, falls... Mhm. Ernsthaft?
Ja, damit es nicht untergeht.
Also im Prinzip, also so ein Korkstoppel, also wie bei der Weinflasche.
Ja, also es ist so ein Zylinder, also so ein Kegel eigentlich. Kegelförmig sind die.
Okay.
Ja, da gibt es große und kleine Kegel. Hm. Ganz kleine und ganz große Kegel.
Fühle ich mich gleich viel sicherer.
Schon, gell?
Ja,
aber wir haben genug
Holzstopfen
ja,
also, mit.
Du brauchst da ja keine Sorgen machen, wir haben ja unsere Jausenbretteln auch noch.
Holzstopfen und Jausenbretteln. Mehr braucht die Uli nicht.
Und schon fühle ich mich sicher.
Und schon bereisen wir den Atlantik, ja, und den Ärmelkanal. Ja, großartig.
Genau, da soll nur einmal jemand sagen, ich bin keine Heldin. Ich bin die Heldin der Seefahrt.
Ja, die Heldin der Seefahrt. Tollkühn, wagemutig oder einfach nur wahnsinnig.
Genau, sucht es euch aus.
Okay, Holzstopfen. Ich pack es nicht. Na gut.
Ja. Ja, das war's. Ja, und dann sind wir eben im Morgengrauen unausgeschlafen gestartet und ja, wie gesagt, es hat alles gehalten, es hat alles funktioniert. Und wir haben dann auch Unmengen an Dieselvorräten gehabt.
Das ist aber schön.
20 Na, immerhin. Liter im Kanister. Ja, ja. Das ist schon praktisch.
Ja, praktisch, ja. Also,
ja. Was übrigens auch lustig ist, das wollte ich auch noch erzählen, wenn du von Frankreich, also wir sind ja vom Hafen Frankreich gestartet, du musst ja immer die Gastlandflagge setzen, je nachdem, in welchem Seegebiet du dich aufhältst. Mhm. Und wenn du auf die Kanalinsel segelst, musst du dann den Union Jack wieder setzen und zusätzlich auch die Quarantäneflagge, das ist so eine einfärbig gelbe Flagge.
Die gibt es auch nicht wirklich, oder?
Doch, die musst du setzen, weil die Channel Islands nicht zur EU gehören und außerhalb der, also wenn du aus der EU in Nicht-EU-Gebiet reist, muss die Quarantäneflagge gesetzt werden, sofern alle gesund sind.
Also das ist wie so das Kinderlied. Wir laden von Madagaskar und hatten die Pest an Bord. Mhm,
genau, weil die Signalflagge Q bedeutet, alles gesund an Bord.
Ah, okay. Und was, wenn du die nicht setzt? Was passiert dann?
Also wenn es das nicht setzt...
Dann kommt so dieses Desinfektionsteam mit dem Flammenwerfer, oder?
Wenn es das nicht setzt, ist es halt ein Versäumnis, wo dann wahrscheinlich nachgefragt wird.
Nein, heißt das dann, ich bin krank oder wir sind krank oder Achtung, wir haben eine uns unbekannte Seuche. Die ersten Crewmitglieder wurden schon in Zombies verwandelt.
Also wenn du Zombies an Bord hast, dann musst du das auf jeden Fall signalisieren. Dann kannst du dann einfach sagen,
gibt es auch eine eigene Flagge dafür?
Ich setze gar keine Flagge, weil sie werden es schon merken, dass da Zombies sind. Na, also da musst du dann die L-Flagge setzen und die Q-Flagge, also beide gemeinsam. Also L ist Lima, also wenn du die Lima-Flagge setzt, die ist so schwarz-gelb kariert, und die Q-Flagge zusammen, dann bedeutet das Seuchen, das Schiff ist seuchenverdächtig.
Das habe ich noch nie gehört. Das ist ja geil. Und ja. Seuchenverdächtig. Ich meine, gut, das war damals Corona wahrscheinlich. Oder noch vor Corona,
ja, das,
oder?
Das gibt es natürlich schon seit hunderten Jahren. Ja. Also das war eigentlich Pest, Cholera, diese Geschichten.
Okay, das klingt heute ein bisschen, sagen wir so, nicht mehr ganz so zeitgemäß.
Na, ist es aber. Nach wie vor, wie ist es ja, kommt es zum Einsatz.
Gut, solchen Verdacht. Wart ihr jemals im Verdacht, Seuchen nach Großbritannien einzuschleppen?
Also, ich wüsste jetzt nichts davon. Also, weder haben wir Ratten an Bord gehabt, noch Kakerlaken. Wir selbst waren das ganze Jahr topfit, wir hatten nichts. Wir haben auch keine Zombies an Bord gehabt. Also, naja, ich schließe das aus.
Ha, schade. Naja, aber vielleicht haben wir ja jetzt eine Zombie-Geschichte für euch. Weil zum Abschluss präsentieren wir euch eine unglaubliche Geschichte aus der Welt der Seefahrt und ihr dürft bis zur nächsten Episode erraten, ob sie sich wirklich so zugetragen hat oder ob wir Seefrausgarn gesponnen haben. Google macht mir übrigens immer Seemannsgarn draus, ich kann es nicht ändern. Es steht Seemannsgarn im Skript, aber ich sage immer Seefrausgarn, weil mein Gehirn so smart ist. Wurscht. Aber zuerst müssen wir die Geschichte aus Folge Nummer 16 auflösen. Stimmt nämlich die Geschichte von Sporttauchern, die zuerst eine Kollision mit einem Fischerboot hatten, nur um daraufhin von Piraten entführt zu werden, die daraufhin einen leeren Frachter, die Aurang Medan, treibend auf dem Wasser finden, der wiederum keine Crew mehr hat und verlassen ist? Nein, da hat euch die Uli in der letzten Folge einen festen Blödsinn erzählt, das war nämlich die Handlung des 2019 erschienenen Videospiels Man of Medan. Das ist so ein Horrorspiel, bei dem man immer wieder Entscheidungen treffen muss und diese sollte besser die richtige sein, denn sonst stirbt wieder eines der Crewmitglieder ganz besonders blutig. Und natürlich sind auf diesem Frachter irgendwelche Chemiewaffen aus dem Zweiten Weltkrieg, die dafür sorgen, dass alle durchdrehen und ja, da sind wir auch schon wieder bei den Zombies. Also jedes Horrorklischee ist da dabei, das Spiel selber ist eher so, naja, medium gut, war aber erfolgreich genug, dass es eine ganze Anthologie dieser Spiele gibt bis heute und die werden bis heute entwickelt. Uli, hast du schon mal ein Horror-Videospiel gespielt?
Nein, ich habe überhaupt noch nie in meinem Leben ein Videospiel gespielt.
Oh, das müssen wir nachholen beim nächsten Mal.
Oh, ja, aber da kann ich nur verlieren, oder?
Ja,
ich, der Meister der Videospiele.
Nein, ich zeige dir das einfach. Wir machen dich zur Call of Duty MVP.
Ja, das klingt nach einem coolen Titel.
Ja,
das
also Call of Duty Uli machen wir dann. Ja? Aber vorher präsentierst du uns eine weitere wilde Geschichte aus den Tiefen des Meeres, habe ich gehört.
Ja, und zwar geht es diesmal um eine virale Geschichte, die auf Reddit umging. Und da hat der Gast eines Kreuzfahrtschiffes ein unerklärliches Phänomen beschrieben. Und zwar hat er sich 2012 auf einer Kreuzfahrt zu den Bermudas befunden und ist eines Abends einige Zeit auf einem der Decks gewesen und plötzlich ist eine große Wolke am Himmel aufgerissen und ein riesiger Strahl hellblauen Lichts ist direkt von der Wolke bis zum Horizont gegangen. Und das hat nicht er gesehen, sondern sämtliche Augenzeugen haben bestätigt, dass es sich nicht einfach um einen Blitz gehandelt haben kann, weil der gesamte Himmel für mehrere Sekunden in hellem Blau erleuchtet war. Auch glaubte niemand, dass es sich um eine Sternschnuppe handelte, da der Lichtblitz in einer vollkommen geraden Linie niedergegangen ist. Niemand auf dem Schiff konnte sich erklären, was es war. Nicht einmal der Captain, der Erfahrung mit Gewässern der Bermudas hat, hat gewusst, worum es sich bei diesem seltsamen Phänomen handeln könnte.
Ich glaube, die Geschichte stimmt, es waren Aliens.
Oder Zombies.
Zombies, Zombie-Aliens aus dem All. Na bitte, Mysterium gelöst. Naja, wir werden es beim nächsten Mal dann wirklich aufklären.
So ist es.
Tja, und das war sie. Die 17. Episode von Steuerfrau, der Podcast. 17, Uli.
Was für eine Zahl.
Kannst du dir das vorstellen? Das ist ja Wahnsinn. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr uns auf steadyhq.com/steuerfrau einen Euro in den Hut werfen, indem ihr an Bord anheuert und Matrosin oder Matrose werdet. Danke an die Bettina, die Omer, den Ralf und den Matthias, die diesen Podcast unterstützen. Keine Sorge, die ersten 30 Tage als Crewmitglied sind völlig kostenlos und ihr erhaltet die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen und das auch noch werbefrei. Und ihr könnt einen Freund oder eine Freundin oder Todfeind einen Gastzugang schenken. Der kommt dann auch in den Genuss der Vorteile. Wenn ihr auf Steady den kostenlosen Newsletter abonniert, dann kriegt ihr noch kostenlos Bonusmaterial. Wie oft kann ich eigentlich noch kostenlos sagen? Also ihr kriegt noch Bonusmaterial, in diesem Fall sind das Bilder von der Uli auf den Kanalinseln, wo sie einen Papageientaucher isst, glaube ich. So war das, oder?
Nein, aber zumindest, wo ich ihn grille.
Okay, sehr gut. Also alle Tierschützer, bitte nicht anzeigen oder verklagen.
Das war ein Scherz.
Nein, wir essen natürlich keine Papageientaucher, wobei kosten würde ich ihn schon. Nein, es gibt Fotos, wo man im Nebel nichts sieht.
Ja, es gibt ein Nebelfoto.
Ein Nebelfoto.
So grauer Nebel mit grauem Hintergrund und im Vordergrund ist schemenhaft das Gesicht vom Captain zu erahnen, aber nur so im Nebel.
Genau, und dahinter ganz viele Parfum- und Benzinschmuggler.
Na, Parfum- und Nebelwolken.
Ja, man sieht die Parfumschmuggler halt noch nicht, weil sie im Nebel sind,
genau,
natürlich.
Genau,
ja.
Im Parfumnebel und im Benzinnebel.
Genau, so war das. Also es gibt Nebel. Fotos,
also
Fotos
Nebel.
Im Dunst.
Nebel.
Ja, gut.
Einfach sehr
gut.
Nebel.
Ja. Gott, das eskaliert hier schon wieder. Der ADHS-Fiebertraum, sage ich. Ne?
Wir können nicht anders.
Ja, wenn ihr diesen Fiebertraum bewerten wollt, dann freuen wir uns natürlich über Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Und wenn ihr uns Feedback geben möchtet, also so Dinge wie bleibt einmal bei der Sache oder ich kann euch nicht folgen, weil eure Gedankensprünge sind einfach irrsinnig, dann schreibt uns das doch bitte auf Threads, Steady, Instagram unter @steuerfraupodcast oder per Mail an steuerfraupodcast@gmail.com. Uli, hast du noch was zur gemeinsamen Verwirrung beizutragen?
Ja, unbedingt, weil es dürfen auch diejenigen schreiben, die uns einfach nur loben wollen, die voll begeistert sind und unsere ganz großen Fans. Also ich möchte nicht nur Kritik hören oder lesen, sondern ich möchte auch ganz, ganz viel Lob, damit ich auch angespornt werde, weiterhin Blödsinn zu verzapfen.
Das wünschen wir uns natürlich alle. Wir wissen aber natürlich, wir sind im Internet, dass das nicht passieren wird.
Okay, schade.
Naja.
Ja. Aber ich habe ja auch noch einen Blog und da habe ich schon immer wieder positive Kommentare erhalten und ich hoffe, das wird auch weiterhin so bleiben. Also bitte gerne da mal reinschauen. www.sailing-machinander.com.
Ja, und ich möchte euch an dieser Stelle noch meinen Podcast Mörderisches Österreich ans Herz legen. Und wie der Name schon sagt, hat er nichts mit Reisen oder Segeln zu tun, also zumindest in den seltensten Fällen, sondern es handelt sich um einen True Crime Podcast, der sich hauptsächlich mit Fällen aus Österreich beschäftigt. Die aktuelle Folge geht um das sogenannte Gewaltwolferl. Das war ein Typ aus Tirol, der einen sehr schönen Gefallen daran gefunden hat, Filets aus jungen Mädchen zu schneiden. Ein ganz sympathischer Typ. Geschmackig. Naja, die nächste Folge von Steuerfrau, der Podcast erscheint. Ja, ich spare mir jetzt die Aufzählung. Überall, wo ihr Podcast findet und auch auf YouTube. Am einfachsten geht ihr auf Steuerfrau. Steuerfrau.simplecast.com. Dort findet ihr alle Episoden und dann könnt ihr euch euren Podcatcher auch noch aussuchen. Tja, ja, das war's dann auch schon. Vielen Dank fürs Zuhören. Möge euer Parfum immer geheim über die Grenze geschmuggelt werden. Bussi und Baba.
Und von mir ein Ahoi an alle Steuerhinterzieher. Hey, übrigens, jetzt weiß ich, woher der Name unseres Podcasts kommt. Das hat nämlich nichts mit dem Steuerruder zu tun. Na, die Wahrheit ist, ich bin Steuerhinterzieherin und das Ganze ist eigentlich nur so ein geheimes Codewort für meine Kunden und für meine Geldgeber.